So, jetzt gehen wir in unsere Botschaft hinein, und zwar nachzulesen in Lukas 17. Das ist ein Thema, was mich vor ein paar Wochen angesprochen hat. Und zwar eine Geschichte, die uns auch eigentlich, wenn wir die Bibel so gut kennen, teilweise schon aus unseren Kindertagen bekannt ist. Und zwar 10 Aussätzige, 10 Menschen mit Lepra, 10 Menschen in einer hoffnungslosen Situation. 9:1 habe ich es genannt. 9:1, das werdet ihr noch hören, warum es in dieser Konstellation ist. Einer, der dankt. Lukas 17, ab Vers 11. Wir lesen hier von Menschen in einer hoffnungslosen Lage. Ab Vers 11, auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus mit seinen Jüngern durch das Grenzgebiet von Samaria und Galiläa. Kurz vor einem Dorf begegneten ihm 10 Aussätzige. Ich habe jetzt vor ganz kurzer Zeit einen Gottesdienst bekommen, und immer wenn der Bibeltext gelesen wird, am Anfang des Gottesdienstes wird dort gesagt, das ist das Wort Gottes und es soll uns ja ansprechen. Es ist ja Gottes Wort, was uns gegeben wird, dass wir daraus lernen, und Gott möchte zu uns reden. Also, wir sehen hier, Jesus zieht mit seinen Jüngern durch ein Grenzgebiet von Samaria und Galiläa. Kurz vor einem Dorf begegneten ihm 10 Aussätzige. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus nicht willkürlich irgendwo hingegangen ist, sondern dass er einen Plan hatte und oft auch ganz bewusst Menschen begegnet ist, die er durch Gottes Gnade damals kannte, ohne dass sie ihm schon begegnet waren. Er selbst ist ja Gott gewesen, aber in Menschengestalt, ganz abhängig von seinem Vater. Hier haben wir Menschen, die leprakrank sind, vom Aussatz gekennzeichnet sind. Auch bekannt als Lepra ist eine chronische Infektionskrankheit, die durch ein Bakterium verursacht wird und zu Hautveränderungen sowie Nervenschädigung führen kann. So lesen wir es im Internet. Vers 12b, im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen. Im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen. Aussatz trennte von Menschen und teilweise auch von Gott. Es galt als eine Folge von Sünde. Es war keine Teilnahme am religiösen oder allgemeinen Leben möglich. Sie waren fern von allen anderen, unter sich auf das Wohl von den Angehörigen und Freunden angewiesen. Also wir merken eine sehr schwierige Situation. Ist es nicht interessant, dass wir durch Corona in den Jahren 19 bis 22 hauptsächlich mit einer außergewöhnlich ansteckenden Krankheit zu tun hatten? Wir wissen, dass Menschen, Kranke und Alte, waren oft für Wochen isoliert waren, unter Quarantäne gestellt. Ich kann mich noch erinnern, meine Frau hatte eine wichtige OP, die durchgeführt wurde. Ich konnte sie 5 Tage nicht einmal besuchen im Krankenhaus. Aber besonders für die ältere Generation, die in Altenheimen waren, oft aus ihren Zimmern nicht wirklich kamen, war es wirklich sehr schwierig. Es hat mich belastet, sich selbst hier in der Gemeinde nur mit Abstand begegnen zu können. Eine sehr außergewöhnliche Situation. Aber Lepra-Aussatz war so viel schlimmer, weil es kaum Hoffnung gab, keine Impfung oder Behandlung und die Menschen oft daran starben. Schlimm finde ich auch das Ausgestoßensein vom familiären und täglichen Leben. Ich war vor kurzem in Dortmund, dort direkt am Bahnhof hatten sich einige Alkohol- und Drogenabhängige in Decken und Schlafsäcke gehüllt. Es war kalt, Menschen am Rand unserer Gesellschaft. Ich denke aber auch an Menschen, die sich schuldig gemacht haben und teils für viele Jahre, teils vielleicht sogar für ein Leben im Gefängnis sitzen. Hin und wieder auch für längere Zeit in Einzelhaft. Es ist sehr schwierig auszuhalten, isoliert zu sein. Ich freue mich über Christen, die Menschen aus diesen zwei Randgruppen besuchen und praktisch helfen und die Botschaft von Jesus weitergeben, Hoffnung durch Jesus vermitteln, auch diesen Menschen. Es kann aber sein, dass Menschen krank oder alt sind, oft wochenlang mehr oder weniger einsam sind und keiner, außer vielleicht täglich die Mohi Essen auf Rädern vorbeikommt, ihnen wenigstens eine warme Mahlzeit liefert. Aber ansonsten sind sie oft auch für sich alleine und keiner wirklich besucht sie. Vers 13, und sie riefen, Herr, Herr, habe Erbarmen mit uns. Sicherlich hatten sie von den Wundertaten von Jesus gehört, aber sie wussten ja nicht, wie Jesus ihnen begegnen würde. Sie kannten ihn sicher von Berichten und vielleicht hatten sie Freunde, die ihnen von Jesus, dem Mann der 1000 Wunder, erzählten. Wie auch immer, sie waren bei Jesus an der richtigen Adresse. Jesus, hab Erbarmen mit mir, ist ein einfaches, aber wichtiges Gebet. Ich habe übrigens vergessen, hier weiterzuschalten. Genau. Also sie bitten Gott oder rufen Jesus, Herr, hab Erbarmen mit mir. Und das ist ja ein Gebet. Sie sprechen direkt Jesus an und bitten ihn um Hilfe. Mitleid zu haben ist gut, aber Empathie ohne praktisch zu werden ist kein echtes Erbarmen. Mitgefühl leidet mit dem anderen und versucht ihm irgendwie zu helfen. Ich weiß, wir können es nicht in jeder Situation, vielleicht auch in vielen Situationen sind wir überfordert, aber manches Mal hilft auch schon, sich Zeit zu nehmen und auf den anderen einzugehen. Jesus ist bereit und hilft. Wir kennen Beispiele echten Mitleids aus den letzten Jahrhunderten, und zwar ein Georg Müller, ein Thomas Barnardo, die im 19. Jahrhundert als Väter der weißen Kinder bekannt und berühmt wurden, oft viel Mühen auf sich genommen haben, um Hunderten von weißen Kindern, die ja durch die Verstädterung oft auf der Straße landeten, hilflos waren und auf Hilfe angewiesen waren. Ich habe einige Jahre in der Türkei unter Jugendlichen und Kindern auf der Straße gearbeitet und es war herausfordernd, aber es tat auch so gut, einfach ihre Freude zu sehen, wenn sie Hilfe bekamen und wenn man sie ernst nahm und wichtig nahm. Ich weiß, dass heute in Brasilien oder auch in Russland teilweise Kinder in irgendwelchen unterirdischen Gängen hausen und dort übernachten, aber auch Erwachsene und Niemandskinder sind. Ich denke an, wir stehen ja kurz vor Weihnachten, an St. Nikolaus, der Bischof von Myra war, der 300 nach Christus gelebt hat, der dadurch bekannt geworden ist, dass er Schiffern, wahrscheinlich waren sie besonders auf Hilfe angewiesen, aber auch vielen Kindern und Familien, die ärmlich waren, in ihrer Not geholfen hat. Bis heute gibt es viele christliche Werke und Hilfsorganisationen wie Open Doors, Kindernothilfe und so weiter, die sich besonders vielen armen und bedürftigen Menschen annehmen. In dem Buch Der Schmuggler Gottes las ich von einem verbitterten, gottlosen Jugendlichen, der im Krieg in Indonesien von katholischen Schwestern treu und hingebungsvoll gepflegt wurde. Ich lese ein paar Zeilen aus diesem Buch hier, Der Schmuggler Gottes. Und zwar beschreibt er Folgendes. Er war dort auf einer Krankenstation, war angeschossen worden, musste gepflegt werden. Und einer seiner Kollegen hatte ihm seinen Rucksack wiedergebracht und gab ihm auch seine Bibel, die ihm damals seine Mutter mitgegeben hatte, die er aber nie wirklich angerührt hatte. Ich bedankte mich, nahm es aber nicht in die Hand und ich bezweifle, dass ich es je getan hätte, wenn nicht die Nonnen gewesen wären. Das Hospital, in das ich verlegt worden war, wurde von Franziskanerschwestern betreut. Ich verliebte mich bald in jede einzelne von ihnen. Vom Morgengrauen bis in die Mitternacht waren sie in den Krankensälen damit beschäftigt, Nachttöpfe sauber zu machen, Wunden zu verbinden, Briefe für uns zu schreiben, zu lachen und zu singen. Ich hörte sie niemals klagen. Eines Tages fragte ich die Nonne, die mich wusch, wie es käme, dass sie und die anderen Schwestern immer fröhlich seien. Nun, Andrew, Sie sollten eigentlich die Antwort selbst wissen, ein guter holländischer Junge wie Sie, weil wir Christus lieben. Ich bin mir sicher, dass Empathie spätestens nach einigen Wochen nachlässt. Am Anfang, ich kenne das ja auch von meiner Arbeit in sozialen Ämtern und Diensten, dass man am Anfang vielleicht noch begeistert ist und gerne hilft, aber dann merkt, es lässt doch nach. Und dann muss wirklich die Liebe Gottes durchtragen. Mir ist das auch bei der Arbeit unter Straßenkindern wichtig geworden, wie sehr es wichtig ist, die frohe Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben, weil sonst nur auf sozialer Ebene die Hilfe nicht ausreicht. Zweitens, Jesus kennt die Not und hilft. Jesus kennt die Not und hilft. Zurück zu unserer Geschichte. Wie gesagt, waren die 10 an Lepra Erkrankten bei Jesus an der richtigen Adresse. Sie hatten ihn ja gerufen und jetzt steht hier in Vers 14, er sah sie an und forderte sie auf, geht zu den Priestern und zeigt euch ihnen, dass ihr geheilt seid. Priester waren laut Alten Testament die zuständigen Personen. Sie waren quasi die Ärzte, die Aussatz feststellten, ausstoßen, aber auch Heilung bestätigen konnten. Jesus schickt sie zu den damaligen Ärzten. Vielleicht bist du enttäuscht, wenn Gott dich nicht gleich heilt, sondern zu Ärzten schickt, die er vielleicht im Moment Medizin verabreichen lässt. Wir beten ja immer wieder hier, wie wir es auch gerade getan haben, dass Gott eingreift. Und ich bin sicher, dass er es gerne auch tut und immer wieder auch tun möchte. Aber ab und zu müssen wir ausharren und geduldig warten, dass Gott etwas verändert. Er schickt uns auf den Weg und sagt, vertrau mir. Und ehrlich gesagt, schon hier und in vielen Lebensbereichen ist Dankbarkeit mein heutiges Thema sehr wichtig, dass wir in der Situation, die im Moment schwierig ist, schon lernen, jetzt auch dankbar zu sein für all das, was uns Gott täglich schenkt. Trotz schlechter Prognosen, trotz schwierigen Phasen, trotz manch negativer Nachricht haben wir viel Grund, dennoch Gott zu danken. Ich denke an Paulus. Er ist im Gefängnis und wartet auf seinen Gerichtsprozess. Er ist ein großes Vorbild für mich, wenn er einen Brief an die Philipper schreibt. Entschuldigung. Freut euch, Philipper 4, Vers 4, haben wir ja auch schon so oft gelesen, auch in letzter Zeit immer wieder, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Also ich glaube, meine Mutter hatte doch recht. Ich habe manches Mal geschmunzelt, wenn sie sagt, die Freude muss ganz tief innen sein, weil für mich ist Freude immer wieder auch etwas, was man ausdrücken sollte. Aber letztlich ist dieser innere Frieden und diese innere Freude etwas Beglückendes. Vers 14b, auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Glaube macht sich auf dem Weg und erfährt Hilfe. Glaube ist der Vogel, der singt, auch wenn es noch dunkel ist. Glaube macht sich auf dem Weg und erfährt Hilfe. Glaube ist der Vogel, der singt, auch wenn es noch dunkel ist. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Gott möchte vieles tun, wenn wir uns auf den Weg machen, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir Schritte tun. Noch einmal von vorne. Aussatz. Eine unmögliche, unheilbare Situation. Kannst du dir vorstellen, du bist krank, du musst von deiner Familie, deinen Freunden, deinem Umfeld weg. Du bist ausgestoßen, bist mit anderen zusammen, die ähnlich in der ähnlichen Situation sind, verachtet, unrein, ein Mensch, der nicht mehr am normalen Leben teilnehmen kann. Wie schon erwähnt, es gibt auch unter uns immer wieder solche Mitmenschen wie Alkoholiker, Drogenabhängige, physisch Kranke, Familien oder Gemeindemitglieder, die irgendwie anders sind, viel zu viel reden, komische Ideen haben, alte, schwache, behinderte Menschen, die irgendwie am Rand unserer Gesellschaft sind oder auch am Rand unserer eigenen Gemeinschaft. Wenn ich erneut an den jungen Mann denke, den ich vorhin hier vom Buch her erwähnt habe, er erlebte eine schlimme Jugend. Er stumpfte im Krieg ab, wollte nicht mehr weiterleben, betrank sich sinnlos, fluchte und lebte ein kaputtes Leben. Aber Menschen, die ihn liebten und auch Gott, gaben ihn nicht auf. Ich denke, diejenigen, die das Buch kennen, die wissen, von wem ich rede. Es ist Bruder Andrew von Open Doors, der diese bekannte Mission gegründet hat, Open Doors Mission, die aktiver denn je weltweit Christen in Verfolgung und Not helfen. Wir merken also, was Gott aus einem kaputten Leben heraus tun kann. Er hätte damals am Schlachtfeld sterben können, er hätte aufgegeben werden können, irgendwo in der Gosse landen können, war er ja irgendwo schon, aber Gott hat ihn wieder zurückgeholt und hat ihn zu so einem fähigen Menschen gemacht. Vers 15, einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war, laut lobte er Gott. Entschuldigung, jetzt bin ich irgendwo, Moment. Ja, ich denke, das können wir überhaupt nachempfinden, was in diesen Männern vor sich ging, als sie feststellten, dass sie von ihrer entsetzlichen Krankheit geheilt wurden. Nun konnten sie endlich zu ihren Familien zurückkehren. Sie bekamen eine zweite Chance im Leben. Doch während sie jubelten und lachten, sich wie Träumende benahmen und so schnell als möglich nach Hause eilten, oder vielleicht erst zum Priester und dann nach Hause, wahrscheinlich war das wichtig, blieb einer von ihnen stehen. Er konnte nicht mehr weitergehen. Er hielt inne und kehrte um und eilte zurück zu dem, der ihn geheilt hatte. Wir sind so schnell dabei, zur Tagesordnung überzugehen. Deutschland hat am 3. Oktober 35 Jahre Vereinigung und Mauerfall gefeiert. Davor und kurz danach waren die Kirchen noch voll. Also wir wissen, dass vor dem Mauerfall die DDR wurde ja durch Gebete in der Leipziger Kirche damals sehr motiviert. Also die Leute, die damals an einen Mauerfall glaubten, an eine Veränderung in der Deutschen Demokratischen Republik glaubten, die trafen sich regelmäßig zu Gebeten, zu geistlichen Liedern und die Kirchen waren voll. Und dann geschah der Mauerfall und schließlich waren auch noch immer viele in der Kirche, aber nach und nach ebbte das ab. Und die Kirchen wurden nicht nur immer leerer, sondern die Dankbarkeit über das neue, freie Leben wurde vielfach durch Feierlaune ersetzt. Auch unsere Regale sind trotz Inflation proppevoll. Wir haben ja in den letzten Jahren eine ziemliche Inflation erlebt, eine Teuerung. Aber die wenigsten danken Gott für das, was sie bei Hofer, bei Lidl, bei Spar oder sonst wo im Laden kaufen können. Es ist wichtig, dass wir das tun, aber auch andere Menschen darauf aufmerksam machen. Drittens, 9:1, einer dreht um und dankt. Nicht einer dreht durch, sondern er dreht um und dankt. Einer steht hier, einer ging nicht zu dem Priester, zu dem Arzt, zu den Ärzten zurück. Er lief nicht gleich nach Hause, nein, er fing an, Gott laut zu loben. Laut Gott zu loben. Ich hatte vor einigen Wochen schon einmal von einer Frau erzählt, die ich im Zug traf. Und zwar, sie erzählte mir, sie saß neben mir und kam mit mir ins Gespräch. Und ich merkte, ich musste sie fast ein bisschen bremsen, überhaupt so laut über geistliche Dinge zu reden. Wir kamen irgendwie schnell auf Gott und sie lobte eben, wie Gott so gut ist in ihrem Leben und auch weltweit Dinge tut. Und es ist interessant, die Menschen, die schauten ein bisschen kritisch auch auf sie hauptsächlich. Aber im Zug davor gab es eine Männergruppe, die schon ziemlich gut angeheitert waren, weil sie Alkohol tranken und irgendwie doch von den meisten toleriert wurden. Ich tue mir, wie jeder von euch wahrscheinlich auch, schwer, Jesus bewusst und öffentlich zu loben. Schon mal ein Halleluja zu sagen, Gott sei Dank, oder ich freue mich, dass mir so gut geht, und Gott bewusst zu loben. Gott tut uns jeden Tag so viel Gutes und ich wünsche mir, dass wir das auch immer wieder zum Ausdruck bringen. Vers 16, er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Was geschieht mit diesem Mann? Er wird unterwegs wie die anderen gesund. Er kann es nicht glauben. Er schaut sich seine Haut an und merkt, ich bin gesund. Er hätte ja wenigstens mit den anderen zu den Priestern laufen können. Aber er tat das Beste. Er kam zu dem hohen Priester Jesus zurück. Er lobt Gott, ist überglücklich. Er fällt Jesus zu Füßen und dankt ihm. Er hatte sich nicht mit der Gabe der Heilung zufrieden gegeben, die ihm geschenkt wurde, sondern kehrte zurück zum Geber, um ihm zu danken. Die Begegnung mit Jesus veränderte sein Leben. Vers 16b, es war ein Mann aus Samarien. Interessant ist, dass er ein Mann aus Samaria war. Wir wissen von Johannes 4, der Frau vom Jakobsbrunnen, dass, und auch vom Gleichnis des barmherzigen Samariters, dass diese Menschen Ausgestoßene waren, schon von Natur aus, dass man ihnen aus dem Weg ging, dass sie verachtet waren, Menschen zweiter Klasse. Jesus fragte, waren es nicht 10 Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen 9? Ist Jesus enttäuscht? Ich denke, er wusste, dass die anderen nicht mehr zurückkommen würden. Aber er ist traurig, weil die anderen ihn nicht nötig hatten, nicht zurückkamen zu ihm als Heiland und Helfer, als Arzt und Retter und ihm dankten. Wie kann es sein, Vers 18, dass nur einer zurückkommt? Lilly, bist du bereit? Kommst du schon mal nach vorne? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken? Dazu noch ein Fremder. Zu dem Samariter aber sagt er, steh wieder auf, dein Glaube hat dich geheilt. Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Ich lasse gerade noch das Lied von Manfred Siebald 10 lesen und ihr könnt es hier verfolgen. Bitte.
10-mal lebenslänglich einsam. 10-mal Hoffnungslosigkeit. 10-mal fraß der Aussatz Leib und Seele wund, bis dann einer ihnen sagte, dieser Jesus ist nicht weit, der aus Nazareth macht euch vielleicht gesund. Und sie schleppten ihre Zweifel, ihren Glauben wohl verteilt, bis dahin, wo sie von Weitem Jesus sahen. Denn der Ruf von seinen Wundern war ihm längst vorausgeheilt. Und so riefen sie ihn und Erbarmen an. Alle wurden sie gesund, als sie das taten, was er sprach. Und sie wussten kaum, wohin mit ihrem Glück. Stürzten sie in volle Leben, holten, was sie konnten, nach. Und nur einer kam mit seinem Dank zurück. Wie oft habe ich schon den Aussatz meines Lebens ihm gebracht. Mein Versagen, meine Angst und Traurigkeit. Und genauso oft hat er mich immer wieder reingemacht. von den Dingen, die mich quälten, mich befreit. 100 Mal hatte mit seiner Hilfe mich bedacht, Und wie oft habe ich meinen Dank ihm zurückgebracht? 1000 Mal hatte mit seiner Hilfe mitbedacht. Und wie selten habe ich meinen Dank ihm zurückgebracht?
Okay, danke schön. Danke und Amen.